IMC Science Dialogue, der Podcast der IMC FH Krems.
Hallo und herzlich willkommen bei IMC Science Dialogue, dem Podcast der IMC FH Krems. Mein Name ist Christina Paul und ich darf in diesem Podcast Lektoren, Forscherinnen und Forscher sowie Alumni der IMC FH Krems und ihre vielfältigen Tätigkeiten vorstellen. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Andreas Schachenhuber, Alumni der FH Krems, externer Lehrender im Department Business und erfolgreicher Podcaster. Vielen Dank und herzlich willkommen bei IMC Science Dialogue.
Hallo und herzlich willkommen. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ich steige gleich ein mit meiner ersten Frage. Du hast im Bachelor und im Master exportorientiertes Management an der IMC FH Krems studiert und bist heute Geschäftsstratege und externer Lehrender hier an der IMC. Wie war dein Werdegang nach dem Studium und wie bist du zum Geschäftsstrategen geworden?
Ich möchte vielleicht ein bisschen ausholen. Das ist vielleicht ganz spannend, weil für viele, die dann studieren wollen, können sie noch gar nicht so vorstellen, ist das was für mich. Und ich bin ausgebildeter Chemiker und Biotechnologe, das heißt, ich habe in Wien in der Rosensteingasse die HTL für Chemie und Biotechnologie gemacht. War dann einige Jahre am elterlichen Weingut und habe dann so gemerkt, irgendwie, es fehlt mir was. Irgendwie ist zwar alles gut und schön und ich möchte aber so den nächsten Schritt machen, ich möchte ein bisschen raus in die Welt und habe dann zu der Firma Würth gewechselt nach Böhmkirchen und habe da gemerkt, jetzt fehlt mir dieser betriebswirtschaftliche Unterbau. Und das hat mich dann ans IMC Krems getrieben. Es war damals das einzige englischsprachige Programm. Mhm. Es war damals auch sehr gut organisiert. Eines der ersten Programme eben berufsbegleitend mit Freitag, Samstag und mit zusätzlich zwei Fremdsprachen. Und das war dann eines der Dinge, das mich überzeugt hat. Und ich war davor immer so der Mensch, Minimum Input, Maximum Output. Das heißt, ich möchte nicht mehr reinstecken, als unbedingt notwendig. Ich bin immer wieder durchgekommen und es war alles fein. Und dem IMC ist was gelungen, das ich ja letztens erst bei der Alumni Awardee Verleihung erwähnt habe, nämlich dem IMC und den Professoren hier ist es gelungen und den Lektoren hier ist es gelungen, diese Neugier in mir wieder zu wecken. Diese Neugier am Lernen, nämlich am selber Lernen, am Dinge aneignen, mal hinter die Oberfläche oder unter die Oberfläche zu blicken. Und das war so der Start einer Beziehung mit dem IMC, wo ich einfach gemerkt habe, da wird mir mehr gegeben als jetzt nur die reine Bildung. Und das ist auch der Grund, wieso ich dem IMC dann bis heute sehr verbunden bin, warum ich mich ja dieses Jahr sehr gefreut habe, eben über diese Auszeichnung des Alumni Awardees. Und das ist auch einer der Gründe, wieso ich bei diesem Mentoring-Programm auch dabei bin, weil ich dieses Wissen weitergeben möchte, auch als Lehrender dieses Wissen einerseits weitergeben möchte, aber es ist ja mehr als Wissen, weil man gibt ja einen gewissen Spirit weiter und man weiß selbst, wie es ist, wenn einen diese Neugier wieder befällt und diese Neugier wieder in Beschlag nimmt. Und das sind einfach so Dinge, die Spaß gemacht haben. Und dann natürlich parallel zum Studium haben sie dann Karrierestationen bei Würth ergeben. Dann bin ich in die internationale Beratung, wo ich mehr und mehr in das Thema Geschäftsstrategie gekommen bin bei Accenture Strategy. Auch über eine Ausbildung dann an der INSEAD Business School bei Paris. Und dann kommt man mehr und mehr in die Themen rein und dann stellt man plötzlich fest, man hat von Geschäftsstrategie sehr viel Ahnung. Wobei auch zu sagen ist, je tiefer man in ein Thema reingeht, umso mehr stellt man fest, dass man gar keine Ahnung hat. Und das war dann eben auch einer der Gründe, wo ich mir gedacht habe, auch dann zur Geburt meiner Tochter, unseres ersten Kindes, wo ich gemerkt habe, okay, dieses Consultant-Leben, dieses Beraterleben, das ist jetzt... Es war schön, eine Zeit lang, Montag in Flieger und Freitag auch wieder in Flieger zurück. Aber mit Kindern ist es einfach für mich keine Option mehr. Ich möchte, was machst du da eigentlich? Du sparst Millionen an Euro für irgendwelche Konzerne ein. Ich möchte Mehrwert stiften. Und da habe ich mich dann auf eine Reise begeben mit offenem Ausgang. Ich habe einerseits ja Lehraufträge, andererseits, wenn Unternehmen Bedarf haben, begleite ich ja in strategischen Fragestellungen. Ich habe vor kurzem mit meiner Frau ein Weinprojekt gestartet, das Thema Weinschach. Und so gibt es eben unterschiedliche Themen, wo man einfach merkt, unsere aktuelle Zeit, wie wir an so vielen Unternehmen gerade merken, braucht diese Auseinandersetzung viel intensiver. Diese Auseinandersetzung, was will der Kunde, was braucht der Kunde? Und da gehen dann eben diese strategischen Fragestellungen schon sehr stark rein. Und das ist auch dann der Grund, wieso man sich dann für den Outsider vielleicht manches Mal denkt, du machst so viele unterschiedliche Dinge. Aus meiner Sicht gar nicht, weil es alles sehr stark zusammenhängt und das eine mit dem anderen sehr gut ergänzt.
Wie war für dich dann der Schritt in die Selbstständigkeit? Was waren da so am Anfang die Herausforderungen?
Die größte Herausforderung generell, wenn man Dinge selbst macht, ist, dass man sich am Anfang denkt, was denken sie die anderen? Das legt man dann relativ schnell ab. Am Ende des Tages ist eine Maxime von mir, die ja letztens in einem Interview auf meinem Podcast mit dem Gerald Hüther, der Neurobiologe ist, erwähnt habe, für mich so eine irrsinnig wertvolle Übung, jeden Abend vor dem Spiegel zu stehen, sie in die Augen zu schauen und zu sagen, Andreas, warst das heute du? Passt das? Kannst du in die Augen schauen oder nicht? Und das ist, glaube ich, so eine der größten Herausforderungen, wenn man mehr und mehr versucht, auf eigenen Beinen zu stehen. Egal, ob jetzt innerhalb eines angestellten Jobs oder eben, wenn man dann wirklich eigene Dinge machen will, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Weil man wird natürlich sehr oft mal auf die Probe gestellt, wie wichtig ist es dir? Da ging es vielleicht etwas schneller. Willst du das wirklich so machen? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Und das ist so eine der, glaube ich, größten Herausforderungen. Und dann natürlich, wo ich selber auch gemerkt habe, viele Leute, nämlich bei einem Alumni-Treffen letztens von Accenture in Wien, ist eine ehemalige Kollegin zu mir gekommen und sagt, Andreas, wie motivierst du dich so tagtäglich, ohne jetzt irgendwie externe Trigger? Und ich habe es angeschaut und habe mir dann gedacht, was ist denn das für Frage, weil die gar nicht so bewusst bei mir irgendwie das Thema ist. Ich glaube, es ist einfach, wenn man Dinge tut, die man gerne macht. Ich verwende das Wort Spaß nimmer, aus einem ganz simplen Grund, weil man macht auch dann oft, oder es sind dann auch oft Dinge zu tun, die keinen Spaß machen. Aber all, die man gerne tut, helfen einem dann quasi drüber, über die Zeit, wo es schwierig ist. Und wenn man an dem Punkt angelangt ist und dann auch sehr, sehr gut weiß, warum man das tut, kommt man über diese Phasen sehr gut drüber. Ich bin mir sicher, es ist nicht für jeden. Man lernt sehr viel in der Zeit. Man lernt sich sehr gut selber kennen. Und ja.
Während dem Studium hat man ja schon viele Berührungspunkte mit Leuten aus der Wirtschaft. Mhm. Wie wichtig ist es dann schon während dem Studium, ein Netzwerk aufzubauen, wenn man dann irgendwie schon im Hinterkopf hat oder wenn man dann irgendwann einmal den Schritt in die Selbstständigkeit machen möchte?
Netzwerk, ich glaube, wir leben heutzutage ohnehin in einer Netzwerkökonomie. Egal, ob jetzt auf Facebook, auf LinkedIn etc. Ich war selber einige Jahre in der Beratung, wo Networking ja die oberste Prämisse ist, die dir ständig vorgebetet wird. im Zuge auch von Zeig Visibility und schau, dass du dort und da auch immer wieder vorstellig wirst. Ich habe mittlerweile einen sehr pragmatischen Ansatz dazu zum Thema Netzwerken. Netzwerken ist wichtig, Netzwerken soll aber authentisch und natürlich sein. Es macht keinen Sinn, zu einem Lehrenden gehen, der bei einer genialen Firma ist, hauptberuflich, und mit dem nur deshalb zu netzwerken, weil der bei der Firma ist oder die Position hat. Entweder es passt oder es passt nicht. Entweder ich komme auf der persönlichen Ebene mit der Person zusammen oder nicht. Und dann ergibt es ohnehin von alleine. Was zusätzlich das Spannende ist, gerade an einer Fachhochschule, ist eben dadurch, dass man viele Lehrende hat, die Praktiker sind. Und wenn man selbst schon in der Praxis war oder ist, merkt man erst, welchen Mehrwert die bringen. Nämlich in Bezug auf, die erzählen aktuelle Stories, wie sie mit gewissen Modellen aus der Theorie das dann behandelt haben. Und dann ergeben sie da ohnehin sehr viele Anknüpfungspunkte. Und innerhalb der Kohorten und übergreifend über andere Kohorten kann es dann auch sehr oft passieren, dass man mit Leuten in Kontakt kommt. Und das ist auch immer wieder das Schöne am IMC. Wenn man Alumnus ist, wenn man Absolvent ist, Absolventin ist und man kommt wohin und da ist eine Person in einer Verantwortungsposition, die auch am IMC studiert hat, dann ist sofort eine gewisse Basis da. Oder wenn man vor einer gewissen Herausforderung steht und man schaut mal so sein Netzwerk durch, wen gibt es denn da oder gibt es da denn wem vom IMC, dann kann man die ja jederzeit kontaktieren. Und ich sage das auch meinen Studenten immer wieder, geht auf LinkedIn, schaut, wer sind Absolventen und kontaktiert die doch. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man keine Antwort bekommt oder ein Nein. Aber asking is the beginning of receiving. Ich muss zuerst mal fragen. Und wenn das Ganze in einer Art und Weise kommt, wo man wirklich Interesse hat und wo einem wirklich an anderen Menschen was liegt, dann ergibt sich Netzwerken von ganz alleine. Man merkt das sehr schnell und ich glaube, du hast das auch schon das ein oder andere Mal durchaus erfahren oder erspürt. Wenn Menschen nicht an der Person interessiert sind, sondern nur am Netzwerken, dann führt sich das Ganze kontraproduktiv. Wir sind Menschen, wir brauchen diesen Kontakt. Und diese Verbindungen, wie man mal die ja bezeichnet. Und ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Netzwerken ja, entsprechend angemessen.
Du hast während deines Studiums aufgrund von Exchange-Programmen in Spanien, Polen und Russland.
Das waren Blockwochen, wo wir eine Zeit lang an diesen Universitäten waren, weil ich berufsbegleitend studiert habe. Und das war spannend an den Hochschulen, weil man einfach mit der Kultur dort in Kontakt kommt und auch mit einer anderen Kultur an der Universität.
Was sind da so die Unterschiede?
Ja, Spanien, der Klassiker. Wenn man jetzt die klassischen Kulturmodelle nach Hofstede oder so heranzieht, das ja auch an der Universität immer wieder erwähnt wird und auch gelehrt wird. Mit der Pünktlichkeit ist es definitiv nicht so wie bei uns. Es ist einfach ein anderer Zugang, aber eben ein anderer Zugang, weder gut noch schlecht. Ähnlich in Polen oder in Russland, das ist eben wieder so eine ganz andere Kultur. Wo man ein Aha-Moment war für mich zum Beispiel in Moskau, eine Vorlesung, wo es um das Thema gegangen ist, wie die Planwirtschaft funktioniert hat und vor welche Herausforderungen die Planwirtschaft dann oder an welche Herausforderungen die Planwirtschaft gestoßen ist, wie der Umbruch war in den 90ern. Das hat mir dann auch ein besseres Verständnis gegeben für die ökonomische Entwicklung in den Regionen. Weil das war von heute auf morgen ein Riesenumbruch. Und auch die Historie dazu. Insofern, ich kann es nur jedem Studenten ans Herz legen. Exchange-Semester und wenn es nur kurze Aufenthalte sind an anderen Universitäten, in anderen Ländern, in anderen Kulturkreisen, stärken einem persönlich so viel, weil man weiß, wo man herkommt, Nummer eins, und zweitens, wie es woanders ist. Und man stellt dann unterm Strich fest, wie es der Florian Wille ja in einem Interview gesagt hat, den interviewen durfte, der das Kempinski in Wien leitet, am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Und wir wollen alle das Gleiche. Gerade in einer Zeit, wo wir mehr und mehr von Ausgrenzung sprechen, gerade in einer Zeit, wo wir mehr und mehr mit Finger auf andere Menschen zeigen, glaube ich, ist es sehr wichtig, auch immer wieder zu realisieren, am Ende des Tages wollen wir alle das Gleiche.
Du bist eben jetzt vom Studenten zum Lehrenden geworden. Ja. Wie ist es jetzt für dich selber, vor einer Klasse zu stehen und zu unterrichten?
Geil. nein, wirklich, ich mache es sehr gern, weil mir der Student, die Studentin am Herzen liegt. Weil ein Schlüsselmoment während meines Studiums war ein Lehrender, der aus seiner Erfahrung erzählt hat und das eben weitergegeben hat mit der Untermauerung der Theorie. Und das war dann einer der Momente, wo ich mir dachte, es wäre schön, wenn ich das selber mal weitergeben könnte. Und speziell, wenn man dann auch merkt, dass die Studenten, die Studierenden mitgehen und die wirklich Interesse daran haben und plötzlich Fragen stellen, wie war das und so weiter, oder wie stellt sie das dar, oder man nach 3-4 Monaten nach der Vorlesung dann noch eine Nachricht bekommt von einem Studenten, dass er jetzt privat einen Film angeschaut hat, der damit zu tun gehabt hat, danke dafür nochmal. Sowas ist unbezahlbar, indem man einfach individuellen Menschen auf ihrem weiteren Lebensweg was mitgeben kann, das aber auch aus wissenschaftlicher, praktischer Perspektive relevant ist. Das jetzt nicht nur irgendein heurigen Gespräch ist, sondern auch Tiefgang hat und fundiert ist. Und es ist sicher nicht für jeden. Ich glaube, man muss schon gewisse Rampensau sein, sie dann hinzustellen und Themen vorzustellen. Manchmal dann auch kontroversiell zu sein, um wirklich auch die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich sage immer, ich erkläre manches Mal sehr gerne schwarz-weiß, wohl wissend, dass es schwarz-weiß in der Realität so nicht gibt, aber um es einfach klarer und deutlicher herauszuarbeiten. Und dann merkt man dann auch, durch diese Reibung entsteht Wärme und diese Wärme äußert sie dann eben in Diskussionen, wie kann das ausschauen, wie stellt sie ein gewisser Sachverhalt dar, wie stellt sie der dar, wenn plötzlich eine neue Information dazu kommt. Und das ist ganz, ganz, ganz spannend. Eine schöne Tätigkeit.
Bist du froh, jetzt als Lehrende vor der Klasse zu stehen, oder wärst du hin und wieder gerne auch noch der, der in der Schulbank sitzt?
Der aktuelle Kollegiumsleiter Martin Weiguni, haben wir mal so gesprochen über das Lehren, und er hat gemeint, if you don't know it, teach it. Und es ist was Wahres dran. Jedes Mal, wenn du Konzepte erklärst, selbst wenn das Konzepte sind, die ich schon 1000 Mal erklärt habe, Porter's Five Forces, Competitive Advantage, whatever, jedes Mal, wenn du das erklärst und wieder neue Diskussionen hast mit Studierenden, stellt sie sich plötzlich für einen selber wieder klarer dar. Trotz alledem ist es wichtig, nie aufhören zu lernen. Das heißt, selbst zu lehren ist ja auch Lernen, aber ich glaube, es ist umso spannender und umso wichtiger, sich ja mit neuen Themenbereichen wieder auseinanderzusetzen, um diese Expertise wieder anzureichern und mehr dahingehend Tiefgang, Breite reinzubekommen, um auch diese ganzen Verbindungen zu verstehen. Ein Schlüsselerlebnis war zum Beispiel für mich die Ausbildung auf der INSEAD Business School, wo ich gemerkt habe, ich habe schon extremes Wissen mitgenommen vom IMC, aber das INSEAD oder der INSEAD Business School ist es nochmal gelungen, das Ganze zu vernetzen. Ich besuche aktuell schon mal den einen oder anderen Kurs, aber dann halt eben auch sehr ausgewählt aufgrund zeitlicher Limitationen.
Wie du schon erwähnt hast, bist du Alumni Award gewesen.
Ja.
In der Kategorie besonderes Engagement genau. Gegenüber der FH. Was bedeutet dir diese Auszeichnung?
Ich habe es bei der Preisverleihung erwähnt und habe ein Zitat von John F. Kennedy abgewandelt, der ja damals gesagt hat, do not ask what the country can do for you, ask what you can do for the country. Und ich habe es abgewandelt auf die Universität. Do not ask what the university can do for you, ask what you can do for the university. Ich glaube, die größte Aufgabe, die ich darin sehe, ist, Dinge zurückzugeben. Dinge, die man selber in Anspruch genommen hat, wieder zurückzugeben, weil es nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Lehre in der Qualität aufrechterhalten werden kann, weil es braucht da wiederum Individuen, die sie in ihrer Freizeit dann eben auch herstellen und lehren. Und das ist oftmals auch unbequem, weil ich glaube, es weiß jeder, wenn man 30 Studenten hat, es sind immer ein paar dabei, die dann eben nicht so performen, wie man gerne hätte, die vielleicht ein paar mehr Anschubser brauchen. Trotzdem sehe ich es aber als wichtige Aufgabe und den Studenten dieses weiterzugeben, den Studierenden das weiterzugeben, auch wenn, ich meine, das hat sich jetzt bei dem Alumni aber die geäußert als besonderes Engagement gegenüber dem IMC, ist es als besonderes Engagement gegenüber der Studierenden, das vom IMC danken sie. Und da habe ich mich immens drüber gefreut, wenn man sich die Ahnenreihe anschaut, der Alumni aber dies. Aber wenn man sich anschaut, wie wichtig und wie wichtig diese Wissenstransfer und Wissensweitergabe ist, und ich habe selbst gemerkt, was das in meinem Leben geändert hat, was es ändern kann, dann ist es selbstverständlich und dann überlegt man gar nicht lang, ob man das jetzt macht oder nicht und in welchem Ausmaß oder nicht. Ja.
Du hast vorhin auch schon das Mentorenprogramm ja. erwähnt. Magst du kurz erklären, worum es da dann geht oder was da dann deine Aufgabe ist?
Ich weiß gar nicht, von wem es dann am IMC ins Leben gerufen wurde. Ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, weil es waren einige liebe Menschen dran und drin involviert, die dieses Mentorenprogramm aufgegleist haben. Das wird jetzt das erste Mal stattfinden. Es geht darum, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, 20, 25 Alumnis, die Studierende begleiten in einer 1:1 Beziehung über ein Jahr, wo man dann eben über unterschiedlichste Themen sprechen kann. Das kann sein karrieretechnisch, das kann sein Einstieg in den Beruf, Netzwerk etc. Und ich glaube, dass wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Ich glaube, dass das sehr befruchtend für beide Seiten sein kann. Nämlich einerseits für einen Mentor, der dann wieder plötzlich merkt, ah hoppala, das sind ja ganz andere Themen heute, oder ah ja, das war ja bei mir ähnlich. Und andererseits beim Mentee, der dann plötzlich merkt, ja, ob ich da jetzt einen 1 oder einen 2 in dem Fach habe, macht jetzt keinen großen Unterschied, dass eine gewisse Relation hergestellt wird. Und vielleicht auch nochmal so darauf hingewiesen wird, worum geht es wirklich, was ist wirklich wichtig.
Wir befinden uns gerade mitten im Studienbeginn.
Ja.
Die neuen Studierenden
Laufen schon in den Gängen.
Und du hältst in der Einführungswoche jetzt auch einen Vortrag zum Thema organisiertes Studentenleben. Mhm. Deshalb nun auch meine Frage, wie organisiert man sich sein Studentenleben?
Ich weiß es nicht.
Was erzählst du denn dem Studenten?
Ich habe eine Antwort drauf. Ich glaube aber, es ist trotzdem sehr individuell. Ich biete den Studierenden quasi ein Fächer an unterschiedlichen Möglichkeiten, an unterschiedlichen Tools, mit denen sie ihr eigenes Lernen verbessern können. Die Studierenden, die zu uns kommen, haben schon 8, 12, 13 Jahre an Schulbildung hinter sich. Das heißt, wer bin ich, denen zu erklären, wie man lernt? Mir geht es darum, neue Perspektiven aufzuzeigen und zu zeigen, wie es erfolgreiche Menschen machen. Ich habe mich damit eine Zeit lang sehr intensiv beschäftigt. Als berufsbegleitender Student hat man eben sehr wenig Zeit zur Verfügung. Und den Vortrag habe ich unterteilt in drei große Bereiche, nämlich Lerne zu lernen, Lerne zu planen und Lerne aktiv zu werden. Das Lernen hilft dir nichts, wenn du das nicht entsprechend in ein größeres Ganzes einbettest und planen kannst und dann auch wirklich zu tun. Weil wir können alles Wissen der Welt haben, was wir ja aktuell sehen, und trotzdem stehen wir vor riesengroßen Herausforderungen. Das heißt, wir müssen auch tun und das Ganze auch umsetzen. Und da gibt es in jedem Bereich Dinge, die gut sind zu wissen und sie auch immer wieder vor Augen zu führen. Ein Thema, Arianna Huffington zum Beispiel, spricht immer wieder drüber, schlafe ausreichend. Minimum 8 Stunden Schlaf am Tag, weil auch wissenschaftlich belegt ist, wenn man nicht ausreichend schläft, kann man keine Performance bringen. Es geht so weit, dass der Roger Federer, der Top-Tennisspieler, 12 Stunden am Tag schläft. Jetzt kann man sagen, okay, das ist kein kausaler Zusammenhang, weil der schläft halt so viel und ist erfolgreich. Aber all diese Zeichen, all dieses Verhalten bündelt sie eben immer wieder bei erfolgreichen Menschen. Und das sind so Dinge, die ich da in quasi Storytelling-Art verpacke, den Studenten mitgebe und einfach so ein bisschen eine Idee gebe, hey, da gibt es noch was anderes, schaut euch das nochmal an. Oder wie mache ich Mitschriften, wie mache ich Notizen? Da gibt es 3, 4 unterschiedliche Methoden. Und darum ist es ein Impulsvortrag, wo ich den Impuls gebe, nur ich kann es nicht für jemand anderen tun. Der Student, die Studentin muss dann ohnehin aktiv werden und sagen, ja, eigentlich spannend, habe ich mir so noch nicht überlegt, schaue ich mir mal detaillierter an. Und dann gibt es ohnehin genügend an Recherchematerial, wo man nochmal genauer reingehen kann und sich anschauen kann, was gibt es dazu. Ich habe den Vortrag letztes Jahr auch schon gegeben. Ich habe ihn auch letztes Jahr auf meinem Podcast veröffentlicht. Können wir gerne auch in den Shownotes verlinken, beziehungsweise all das, was wir auch schon erwähnt haben. Ich glaube, es ist mal spannend, einfach eine frische, neue Perspektive reinzubekommen. Und mit der alten Rektorin und mit dem neuen Kollegiumsleiter haben wir eben mal besprochen, dass es sinnvoll ist, das zum Beginn des Studiums zu machen. Da ist man so die Anfangseuphorie, man beschäftigt sich nochmal neu, man hinterfragt vielleicht auch Bestehendes und lässt sich nochmal auf neue Dinge ein. Und die Response und das Feedback, das kommt, ist durchaus sehr positiv, dass viele nämlich dann auch kommen und sagen, danke, von der Perspektive habe ich es noch nicht gesehen.
Hast du es damals als Student selber geschafft, 8 Stunden Schlaf zu bekommen?
In Summe auf eine Woche gerechnet wahrscheinlich nicht. Die größte Herausforderung war eben Beruf und Studium. Und bei mir war es dann immer so, dass 1, 2 Tage die Woche ich zu Hause gekommen bin von der Arbeit und dann der Körper sowieso gesagt hat, aus jetzt. Und dann habe ich einfach 12 Stunden geschlafen. Das heißt, wenn man auf die Signale seines Körpers hört, gibt er einem schon ganz klar Bescheid. Das Thema ist oftmals, dass man vielleicht dann weghört oder sie denkt, es muss jetzt sein. Und so Phasen hat aber jeder mal durchmacht. Da merkt man dann, hoppla, jetzt funktioniert es nicht mehr so. Disziplin, glaube ich, ist ein großes Thema. Hat ja Aristoteles schon gesagt. Disziplin ist das Um und Auf. Und aus dieser Disziplin ergibt sich dann Erfolg. Das passiert nicht über Nacht.
Und wie auch schon erwähnt, bist du im Geschäftsstratege.
Ja.
Was für Herausforderungen können sich das ergeben, wenn man die perfekte Geschäftsstrategie finden möchte?
Wie auch vorher schon bei dem Vortrag zum Thema Lernen. Ich habe keine Ahnung. Und das ist auch das, was ich meinen Studenten immer sage. In Wahrheit habe ich keine Ahnung. Vielleicht kommen wir morgen auf eine neue Erkenntnis, das alles auf den Kopf stellt. Vor 500 Jahren haben wir geglaubt, die Erde ist flach. Und am nächsten Tag sind wir draufgekommen, hoppla, die ist doch rund. Meine, manche glauben es noch immer, aber... mein Anspruch ist einfach, Fragen zu stellen. Und gerade wenn ich mir heute, ich habe ein Vortragsformat dazu zum Thema Geschäftsstrategie und Herausforderungen der Digitalisierung, wenn man sich heute anschaut, was sind die großen Herausforderungen, dann merkt man einfach ganz deutlich, Digitalisierung ist mittlerweile so ein Schlagwort, das oftmals gar nicht so wirklich gefasst werden kann. Amazon, gutes Beispiel. Wir überlegen schon gar nicht mehr, wenn wir irgendwas suchen, was wir kaufen wollen, wir gehen auf Amazon und suchen. Das beinhaltet aber auch, dass dadurch viele andere Online-Shops gar keine Chance bekommen. Das heißt, wie begegne ich dieser Herausforderung aus strategischer Sicht? Wie kann ich mich positionieren, dass jemand, wenn er Mineralwasser, steht jetzt gerade als einziges Ding von mir, wenn jemand Mineralwasser kaufen will, er zuerst an meinen Namen denkt. Natürlich reden wir dann auch über Marketing, über Branding und so weiter. Und heute ist es noch so, wenn ich was suche und sollte ich es auf Google suchen, dann habe ich, wenn ich es eingebe, 10 Ergebnisse. Wenn ich jetzt aber weiterdenke und Amazon, Google etc., große Investitionen laufen in die Richtung von Smart Speakers, also den intelligenten Lautsprechern. Wenn ich dann mein Wasser über Amazon bestelle und nur sage, Alexa, ich brauche Mineralwasser, dann bestimmt Amazon, welches Mineralwasser ich bekomme. Wenn ich aber dann sage, ich möchte das IMC-Wasser, dann ist das schon so weit gebrandet, dass ich weiterhin eine Chance haben werde. Und das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung für diese ganzen Commodities, diese Standardprodukte, weil wenn ich die zukünftig innerhalb von einem Tag oder sogar innerhalb einer Stunde vor der Haustür stehen habe, wieso sollte ich dann meine Lebensmittel noch einkaufen gehen? Wir haben jetzt schon viele Bereiche, Gewand, Kleidung, wird mehr und mehr online gekauft. H&M, Zara etc. stehen vor großen Herausforderungen, diesen Shift hinzubringen. Auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist das sehr spannend, weil diese Basis, die wird mehr und mehr ins Internet verlagert und dann die, wo es wirklich um Self-Actualization geht, um das wirklich um Ausdruck zu geben, wofür stehe ich, wird man weiterhin einkaufen gehen, aber dann erwarte ich mal eine andere Experience. Dann gehe ich einkaufen, weil ich jetzt am Wochenmarkt gehen möchte und damit meine 3 Karotten kaufen, meine 5 Zwiebel und den Rest habe ich ohnehin zu Hause, weil der wird standardmäßig angeliefert. Das heißt, ich erwarte, und man sieht es an unterschiedlichen Daten, ich erwarte in den nächsten 5 bis 10 Jahren in dem Bereich einen großen Shift, eine große Veränderung. Und wenn man dann in die Unternehmenslandschaft schaut, nicht nur in Österreich, sondern weltweit, dann stehen alle vor riesen Herausforderungen. Und das ist auch einer der Gründe, ich rede von dem schon, Oft habe ich das Gefühl, ich rede meinen Mund fusselig. Aber es will nicht so wirklich wer wahrhaben. Und das war dann auch einer der Gründe, wieso ich dann gemeinsam mit meiner Frau gesagt habe, jetzt machen wir das mal selber. Mit Weinschach haben wir jetzt eben das Thema auf Wein umgelegt und gesagt, all dieses Wissen versuchen wir jetzt mal im Thema Wein abzubilden. Wir haben im Jänner schneller Test gewesen, mal gestartet damit und wir waren überwältigt vom Response. Wir sind jetzt gerade am nächsten Wein vorbereiten, für den Rotwein, jetzt für die kältere Jahreszeit. Und da geht es mir einfach auch darum, all dieses theoretische Wissen, dieses Wissen, das ich auch von großen Konzernen aus der Strategie genommen habe, Publikationen, Berichte, Tesla etc., dieses Wissen auch genau wieder runterzubrechen aufs Operative, aufs Tun, weil man dadurch wieder sehr viel lernt. Und ich habe jetzt allein in diesem Jahr mit diesem Projekt schon wieder so viel gelernt, wo ich mir denke, wow, hätte ich das jetzt nicht gemacht, hätte ich das nicht gelernt, könnte ich auch wiederum nicht drüber reflektieren und könnte dieses Wissen auch wieder teilen. Und das ist so mein Zugang dazu. Ich glaube, Strategie in der bewährten Form, wie wir es kennen, das ist die Strategie und jetzt setzen wir um. Das ist schon lange Geschichte. Es wird sich mehr und mehr dahingehend verändern, dass man sagt, okay, wo wollen wir hin? Was ist unser Polarstern? In welche Richtung entwickeln wir uns? Und dann wird es darum gehen, auf diesem Weg schnelle Iterationszyklen zu machen, schnell zu lernen, zu adaptieren und wirklich dahinter zu kommen, was will der Kunde wirklich? Will der Kunde wirklich eine Flasche Wein kaufen? Oder will er mehr die Experience? Diese Fragen, die schwirren dann so ständig in meinem Kopf herum. Natürlich soll es am Ende des Tages auch Profit abwerfen, aber das ist ein Ergebnis davon, dass man Mehrwert für den Kunden gestaltet. Und Gerald Hütter in dem Interview, das ich vor diese Woche oder letztens eben veröffentlicht habe, geht auf das Thema ein, DM versus Schlecker. DM schaut eben, was ist der Mehrwert für den Kunden, viel Freiheit für den Mitarbeiter. Schlecker, wissen wir, ist nicht so gut ausgegangen. Die haben kontrolliert, geplant, Mitarbeiter bis aufs Klo verfolgt. Das ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, es geht mehr und mehr darum, wirkliches Interesse an einer anderen Person zu zeigen. Wie er schon vorher mit dem Netzwerken gesagt hat, es geht darum, wirklich authentisch Interesse zu zeigen. Nicht nur zu zeigen, sondern auch wirklich zu haben, weil sonst macht es keinen Sinn.
Startups sind momentan sehr im Trend. Was sollte man beachten, wenn man ein Startup gründen möchte? Was sind da die ersten Schritte, die man in Angriff nehmen sollte?
Für mich persönlich kommt immer wieder die allererste Frage, warum? Warum tue ich es? Wenn die einzige Motivation ist Profit, wird man wahrscheinlich an anderen Stellen schneller viel Geld verdienen. Investmentbanking, Beratung, McKinsey, dergleichen. Und es ist auch nicht jeder ein geborener Unternehmer. Zusätzlich, was ich an der Startup-Diskussion oft ein bisschen vermisse, ist ein Startup? Oftmals wird der Würstelstandl auch schon als Startup verkauft. Das heißt, ich differenziere dann auch zwischen Unternehmensgründung und Startup. Weil Startup ist ja laut Definition ein Thema oder eine Unternehmung, die sehr schnell skalieren kann und was Neuartiges ist, was es in der Art und Weise nicht gibt. Und wenn ich diesen Maßstab an alle Startups anwende, dann bleiben nur sehr wenige Startups übrig. Prinzipiell finde ich es eine super Möglichkeit für jeden individuell dazuzulernen, neue Erfahrungen zu machen, die man, glaube ich, selbst in 10, 15 Jahren Angestellten-Daseins nicht lernen kann. Aber die größte Herausforderung ist, glaube ich, wirklich sich für sich selbst zu definieren, warum tue ich, was ich tue. Was ist so der tiefere Sinn dahinter? Der verändert sich ja, das kann sich verändern, aber ich glaube, sich generell die Frage zu stellen, ist wichtig. Und dann geht viel anderes auch von ganz alleine.
Du hast Weinschach ja eben vorhin auch schon erwähnt. Was war jetzt da die Motivation von deiner Frau und dir, das Projekt zu starten?
Die war sehr simpel. Wir waren im Dezember letzten Jahr, wir sind beide auf Weingütern aufgewachsen. Wir trinken gerne beide Wein. Unsere Kinder werden uns wahrscheinlich irgendwann mal hassen, weil wir jeden Urlaub in irgendeinem Weinbaugebiet sind. Und ich glaube, wir sind sehr tief in dem Thema drin. Trotzdem ist uns bewusst, dass der durchschnittliche Konsument einfach sagt, schmeckt oder schmeckt nicht. Und das ist ein sehr wichtiges Urteil. Aber all dieses Vokabular, das oftmals verwendet wird, all dieses Fachsimpeln, den Durchschnittskunden eher verunsichert, als jetzt wirklich ihn ernst nimmt. Und dann waren wir im Dezember bei Hofer, also beim österreichischen Aldi, einkaufen und haben Weine gekauft für 4 Euro bzw. 4,50 Euro. Und ich habe die dann probiert und habe mir gedacht, ja, gut. Aber es geht besser und einfacher. Und dann haben wir so unterschiedliche Konzepte hin und her probiert und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen Test im Freundeskreis, einfach so nach Lean, nach dem Lean Approach, Lean Startup Approach von Eric Ries, der das auch sehr detailliert und genau definiert, wo es darum geht, sehr schnell reale Daten wiederum ins System zu bekommen, um weiterzulernen, um es zu adaptieren. Und dann haben wir gesehen, hoppla, da ist Bedarf. Und dann waren das nicht nur mehr Freunde, sondern die Freunde der Freunde. Und dann sind von den Freunden wieder Freunde dazukommen. Dann haben wir gemerkt, okay, da ist Bedarf dafür. Wie haben wir es gemacht? Wir haben einfach gesagt, easy, Weißwein. Der muss schmecken. Wir haben jetzt vermehrt die Rückmeldung, er schmeckt. Weil sonst würden ja Leute auch nicht wieder kaufen. Und die größte Herausforderung, die ich gemerkt habe, nämlich auch bezugnehmend auf die vorherige Frage, die größte Gefahr ist, wenn man sich in die Idee verliebt und irgendwie sagt, das ist richtig. Wer sagt, das ist richtig? Den Kunden möglichst viel reinzuholen und den Kunden möglichst das zu geben, das er oder sie möchte, das ist, glaube ich, die größere Herausforderung. Und dahinter zu kommen, oftmals weiß es die Kundin noch gar nicht, was sie jetzt möchte. Da dahinter zu kommen, was ist denn das? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung oder größte Herausforderung eines Unternehmens. Und auch sich ständig weiterzuentwickeln. Nicht irgendwann an den Punkt zu kommen und zu sagen, das ist jetzt die Wahrheit, das ist jetzt richtig. Wer sagt das? Kodak hat das auch geglaubt. Pleite. Es gibt viele Unternehmen, die dann gesagt haben, ja, aber das ist so richtig. Unsere Zeit verändert sich so schnell und darauf zu adaptieren, da weiterzulernen, da weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ja.
Und wann wird man den Rotwein bestellen können?
Wir sind jetzt gerade am Etikett definieren. Wir holen auch da unsere Kunden rein und geben denen quasi die Möglichkeit aus, wie viele Entwürfe haben wir jetzt? 5 Entwürfe, wo sie denken, das ist das Etikett. Also auch da sehr früh den Kunden einzubinden. Ich gehe davon aus, die finale Zeitleiste haben wir jetzt noch nicht entwickelt, aber es wird irgendwann im November das Zeitfenster aufgehen. Das heißt, wenn du reinschaust unter www.weinschach.com, ist auch die Zeitleiste definiert. Man kann sich auch für ein Newsletter anmelden und dann kriegt man genau das Update, wenn es notwendig ist oder wenn es soweit ist, dass jetzt bestellt werden kann. Genau.
Neben deinen ganzen Tätigkeiten bist du auch noch zusätzlich Podcaster.
Genau.
Du hast seit 2 Jahren deinen eigenen Podcast.
Ja.
Warum auch noch Podcaster?
Weil ich meinen Lehrauftrag weiter definiere. Mhm. Ich definiere meinen Lehrauftrag dahingehend, dass ich sage, ich möchte mein Wissen mit mehr Leuten als nur Studierenden teilen. Und da ist oftmals auch Wissen dabei, das für eine breitere Anzahl an Personen relevant sein kann. Nämlich diese Verbindung zu schaffen. Auch das Studierende merken, der redet in seinem Podcast über Themen, die vielleicht später auch mal relevant sein können, da könnte ich zukünftig zuhören, dass dieser Connex gegeben ist. Und auch für Leute, die mitten im Beruf stehen und sich gar nicht mehr so intensiv mit irgendwelchen Modellen oder mit irgendwas auseinandersetzen, diesen Connex möchte ich einfach schaffen. Und die Motivation dazu war sehr einfach, ich habe viel und höre viel Podcast selber, hat man dann gedacht, es gibt nichts Vernünftiges in Deutsch, das mich interessieren würde in die Richtung, dann mache ich es einfach selbst und habe so dann gestartet. Es ist echt ein ständiges Thema, das sich verändert. Am Anfang waren es mehr Interviews, dann war es mehr Solo-Content, jetzt ist eben wieder 2-3 Interviews dazukommen, weil ich auch sage, ich möchte jetzt nicht unbedingt nur Interviews machen, weil dann hat man irgendwann das Problem aus meiner Sicht jetzt, dass ich genau die Leute reinbekomme, die mich wirklich interessieren. Insofern ist das auch ein lebendes Ding, wo ich schauen möchte, wo es hinführt. Die Resonanz, die darauf kommt, ist sehr, sehr gut und die Zuhörer schätzen den Content da sehr. Ja, spannendes Thema. Grund, very easy. Ich definiere meinen Lehrauftrag etwas weiter.
Kriegst du dann auch Feedback von deinen Studenten?
Ja, die sind oftmals damit überfordert. Inwiefern? Dass ein Lehrender am Podcast macht, der null Ertrag abwirft oder dergleichen und das quasi so ein Herzensprojekt ist. Wenn sie dann aber reinhören, manche finden es cool. Ich glaube, wenn man so selber an die Studentenzeit zurückdenkt, ich glaube, das ist ganz normal, dass man es bei manchen cool findet. Bei manchen denkt man sich dann, ist das wirklich notwendig? Aber das Gros, das ich immer wieder so ein Feedback bekomme, ist cool. Mein Ansatz ist auch gerade beim Podcast ein viel praktischerer als in der Lehre. In der Lehre geht es auch um viele Modelle, um viele Theorien. Im Podcast geht es wirklich mehr so darum, okay, du stehst vor der Herausforderung, was machst du jetzt? Oder Strategie, was ist Strategie? Geht es wirklich nur um Gewinn oder um was anderes? Das halt auf der Tonspur, dass man sie gut nebenbei anhören kann.
Ich bin jetzt eigentlich schon am Ende mit meinen Fragen.
Ja.
Gibt es noch irgendwelche abschließende Worte, die du sagen möchtest?
Abschließende Worte in diesem Kontext. Ich glaube, das Wichtigste für die Zuhörer, das ist EMC Science Dialog, nie die Neugier zu verlieren. Immer mal aufzustehen und hinter den Stein zu schauen, hinter die Ecke zu schauen. Weil diese Neugier ist, glaube ich, genau diese menschliche Komponente, die uns dazu verholfen hat, Durchbrüche zu erzielen, in welchem Bereich auch immer. Und Steve Jobs hat es mal so schön gesagt, alles, was rund um uns ist, egal was, Produkte, Regeln oder dergleichen, das wurde von Menschen wie du und mir entwickelt. Die waren nicht intelligenter, die waren nicht gescheiter, es wurde alles auch von anderen Menschen entwickelt. Das heißt, nichts ist in Stein gemeißelt. Wir können alles selbst mitgestalten. Und wenn man sich dieses Zitats und dieser Tatsache bewusst wird, merkt man erst, wie groß die Verantwortung, die Einzelverantwortung und die Selbstverantwortung jedes Einzelnen ist. Und dann merkt man erst, dass man viel mehr tun kann, als man eigentlich sie oft denkt. Auch im Kleinen, auch im Großen, aber gerade die vielen kleinen Dinge tragen dann auch dazu bei, dass man was Großes verändert. Und die großen Visionäre, die großen, die wir irgendwie dran denken, das waren auch viele kleine Schritte, dass die dorthin kommen sollen. Und das ist, glaube ich, so meine Kernmessage, die ich auch immer wieder verbreiten möchte. Einfach tun, einfach machen und viele Dinge, eine liebe Freundin, die Christine Hackl, hat das mal zu mir gesagt, man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. nur in diesem täglichen Tun und an sich selbst arbeiten und Dinge besser zu machen, glaube ich, gelingt es uns, mehr zu der Version zu werden, die man selbst ist.
Vielen Dank für deine
Dankeschön.
Zeit. Dankeschön. Und ja, hört in den Andreas Schachenhuber-Podcast rein.
Danke. Einfach unter schachenhuber.com, da findet man alle weiteren Infos.